Aktiv Radyo Interview.
Herzlich willkommen bei Aktiv Radio. Aktiv Radio, das Radio mit dem Gespräch mit den interessantesten Menschen der ganzen Schweiz. Manchmal sind es Leute aus dem nationalen Bereich, manchmal sind es Leute aus dem internationalen Bereich. Und heute dürfen wir jemanden begrüßen, vielleicht ein bisschen aus dem lokalen Bereich, aber sie ist dermassen international vernetzt, dass man muss sagen, es ist auch ein bisschen weltweit das Gespräch, wo wir werden führen. Ich begrüße ganz recht herzlich eine Grenchnerin, eine Urgrenchnerin, die aber 17 Jahre lang in Hongkong war, ist wieder zurückgekommen und will jetzt den Grenchner zeigen, wie man die Stadt führt. Also sie hat das gelernt in Hongkong, wie man ganz in einer schwierigen Umgebung zurechtkommt. Und dann wird sie es ja wohl auch noch schaffen, die Grenchner können zu führen. Sie will gerne Stadtpräsidentin werden, sie will auch Kantonsrätin werden im Kanton. Und ja, gehört der FDP an. Und würde dann, wenn sie Stadtpräsidentin werden würde, der François Scheidegger, der glaube ich 12 Jahre lang Stadtpräsident war, ebenfalls von der FDP. Wenn man so ein bisschen ringsum schaut bei den Gemeinden und Städten, dann ist die Sozialdemokratie immer wieder stärker geworden. Also die Hauptstadt des Kantons Solothurn. Die Stadt Solothurn wird geführt von einer Sozialdemokratin und ist aber über 20 Jahre freisinnig von einer Person, von Kurt Flori, geführt worden. Und man hat das eigentlich nicht erwartet. Aber Solothurn ist ja, aus der Sicht von der FDP übergefallen. Jetzt, wenn wir schauen, dass Grenchen vielleicht auch nicht übergefallen, wenn wir schauen, was da genau passiert. Also, das sind unsere Themen von Hongkong bis nach Grenchen. Herzlich willkommen, Susanne Sali.
Grüße euch miteinander.
Sali, ein Grenchner-Geschlecht?
Nein. Aber ich kann dir nicht genau sagen, woher das Geschlecht kommt. Ich weiss, dass der grösste Anteil von Salis sitzen in Algerien, in Nordafrika. Und dann ist ein verschwindend kleiner Prozentsatz von denen, die in Nordafrika daheim sind, in der Schweiz.
Ist denn das vielleicht, was dein Reiseviertel ausgemacht hat, oder? Dass du vielleicht noch aus Nordafrika kommst?
Du, vielleicht, das kann sein. Ich habe in meinem Büro seit über 20 Jahren ein Bild von einem Tuareg, also von einem von den Stämmen, von den Leuten, von den Berber von Nordafrika, seit manchem Jahr. Und das begleitet mich. Ich schaue immer in die Augen rein. Und ja, vielleicht habe ich irgendwie ein bisschen Blut so von einem Nomadenvolk.
Jetzt ist wirklich eine Frage. Also, du hast mal eine KV-Lehre gemacht, dann bist du beim Kuoni gesehen, du hast dich um eine Reise gekümmert, du bist für Kuoni nach Hongkong gegangen. Hast du nach 4 Jahren dort aufgehört, bist aber geblieben in Hongkong, total 17 Jahre, plötzlich zurückgekommen nach Grenchen und jetzt willst du Stadtpräsidentin werden. Also das ist ja fast abenteuerlich, wenn man das hört. Wie passt das zusammen?
Ja gut, das passt vielleicht ein bisschen zu meiner Natur. Oder? Ich packe immer gerne die Chancen, packen, die sich mir hier bieten. Ich hatte beim Kuoni einen super Lehrplatz. Ich konnte sehr früh Führungsverantwortung übernehmen. Ich bin auf Zürich gekommen, habe dort eine 5-Länder-Verantwortung auch in jungen Jahren gehabt. Bin ich noch nicht mal 30 gewesen. Dann kam die Hongkong-Möglichkeit gekommen und ich habe mir einfach gesagt, ich habe nichts zu verlieren. Ich packe das. Und ich glaube, da bin ich immer einige immer ein bisschen davor gewesen, weil viele immer abgesagt haben und gesagt, ja, jetzt will ich doch nicht gehen und ich habe die Chancen immer gepackt. Und ja, dass ich zurückgekommen bin, zu dem kommen wir dann vielleicht noch, aber das ist jetzt auch eine tolle Chance.
Also könnte das heute noch so sein, wenn man 100 würde fragen, willst du jetzt morgen den Koffer packen und nach Hongkong gehen, würde 95 würde sagen, ja nein, nie und nimmer, ich muss ja noch ab Fasnacht und ich bin doch immer schon da gewesen, es ist immer schon so gewesen. Also du bist dort schon ein bisschen speziell gewesen, wo die Chance an dich gekommen ist?
Ich bin einfach gesagt, du, ich packe die Chance und ich stürze mich wirklich in das Abenteuer rein. Und vor mir hat es natürlich andere Mitbewerber noch gehabt für die Rolle und abgesagt sind die ganz ja, trivialen, aber doch auch wichtigen Sachen. Oder? Ich habe ein familiäres Umfeld, mein Hund, mein Job, was mache ich mit meinem Verein? Oder plötzlich hat man dann gleich fast wie kalte Füße, alles hängt sich
so. Ist dir das auch passiert?
Du, eigentlich nicht. Also heute, wenn ich manchmal denke, ich habe mich abgemeldet bei meiner Gemeinde, ich habe dann in der Nähe von Zürich gewohnt, weil ich in Zürich gearbeitet habe, bin an den Flughafen, meine Eltern haben mich begleitet, die 80 Kilo Übergepäck aufgegeben und habe gedacht, ja, jetzt gehe ich mal schauen. Und bin da eigentlich froh und mut, dass sie darüber chattet. Und ja, also ich hatte da schon immer so ein bisschen keine Berührungsängste für so Herausforderungen.
Also du hast angefangen in einem Reisebüro, du hast auch dort deine Lehre gemacht.
Ja.
Und das Reisebüro ist dann übernommen worden von Kuoni.
Mhm.
Und dann hast du ein Zeitchen für Kuoni in Grenchen geschafft.
Insgesamt 10 Jahre, genau.
Und, aber dann bist du nicht sofort von Grenchen nachher auf Hongkong gegangen?
Nein, dann bin ich auf Zürich. Dann habe ich noch diverse Funktionen in Zürich gehabt.
Auch für Kuoni?
Auch für Kuoni.
Also genau. Du hast eine interne Karriere gemacht?
Beim Kuoni.
Beim Kuoni.
In verschiedenen Abteilungen, Divisionen, genau. Und dann ist die Möglichkeit gekommen, nach Hongkong zu kommen. Das Jobangebot, und das habe ich dann gepackt.
Ein Reisebüro, wie du das erlebt hast damals, vor vielen, vielen Jahren, das gibt es wahrscheinlich nicht mehr so richtig oder nur noch ganz wenige. Die Leute buchen die Sachen im Internet. Sie versuchen sich selber ein Hotel oder einen Flug zu buchen. Ist das für dich eigentlich okay, dass das so ist? Machst du das selber jetzt mittlerweile auch so? Oder sagst du eigentlich, die Leute hätten viel bessere Ferienerlebnis, wenn sie weiterhin würden in ein Reisebüro gehen?
Also ich glaube, es hat schon eine wichtige emotionale Komponente, an so eine Reise zu buchen. Also ich habe mich wirklich für sehr viele Grenchner Ferien gebucht, schöne Reisen, Überraschungsreisen. Ich habe Hochzeiten können organisieren, wo niemand etwas hat dürfen wissen. Also natürlich die geheiratet haben, aber das Umfeld nicht. Und ich werde heute noch, das ist jetzt so viele Jahre her, also ich 88 bis 98 bin ich in dieser Filiale auf dem Meerplatz in Grenchen gewesen. Ich werde heute noch einmal oder zweimal im Jahr angesprochen, sei es im Migros, im Coop von Leuten, und können sagen, ja, Frau Sali, also die Reise, die ihr mit dort gebucht habt. Also es ist ein wichtiger Teil vom Leben. Ich selber, ich mache es so ein bisschen halbe-halbe. Ich buche teilweise Zeug selber, aber ich gehe auch gerne, wenn ich eine neue Destination die ich nicht kenne, gehe ich mich gerne beraten. Und da zahlt man heute dafür, aber das mache ich gerne.
Also die Stimme, die hast du von den Leuten, die den Blausch hatten an der Ferien, die sagen, ah, die Frau Sali, die hat uns mal wunderschöne Ferien beschert. Gibt es denn auch Sättig, die zurückgekommen sind? Die Frau Sali, also das ist dann gar nichts gewesen.
Ja, das hat es tatsächlich gegeben.
Was hast du denn gemacht?
Ja gut, also dann lernt man ja auch so ein bisschen, wie man mit Reklamation umgeht. Man sieht die natürlich auch als Chancen und sagt, ich nehme das jetzt auf. Jetzt schauen wir, wie wir das am besten korrigieren können. Teilweise ist es vielleicht mit einem Gegenangebot gekommen, mit einer Rückerstattung gemacht. Aber wichtig ist, glaube ich, dass man die Leute ernst genommen hat und eine gute Lösung gefunden hat.
Du bist beim Kuoni gewesen. Der Kuoni ist mal, glaube ich, eines der Schweiz grössten Reisebüros überhaupt gewesen. Also
europaweit sogar.
Sogar. Der also man konnte rumlaufen in der Stadt und hat garantiert in der Nähe eine Kuoni-Filiale können entdecken und konnte Reisen buchen. Und plötzlich hat es geheissen, der Kuoni will sich nur noch auf gehobene Reisen konzentrieren. Die klassische Reisebuchung findet eigentlich beim Kuoni nicht mehr statt. Hast du das noch erlebt, wo Kuoni sein Bild eigentlich so geändert hat?
Ja, es hat dann natürlich schon verschiedene Marken innerhalb von Kuoni. Wir hatten Kuoni, wir hatten Kuoni Priority Service, wir hatten Elfetik-Touren noch gegeben, wir hatten früher noch den Twin Club für die ganz Jungen. Also wir haben dort schon versucht, so unterschiedliche Subbrands eigentlich aufzubauen, um die Zielgruppe können zu definieren. Aber ich glaube, auch die Reisebranche war so in einem Wandel auf einmal. Oder? Also ich kann mich noch erinnern, ganz zu meinem Anfangsjahr, da musste ich noch Flugmeilen mit einem dicken Schunkenbuch berechnen. Also wenn jemand ist für nach New York oder Miami, musste ich ein dickes Buch führen, Meilen ausrechnen. Und dann hat es eine Währung gegeben, die hat NUG geheissen, das vergesse ich, dann musste man die Meilen umrechnen und hat dem Kunden einen ungefähren Preis angeben. Hat natürlich aber lange nicht gewusst, ob der Flieger überhaupt Platz hat. Wir müssen umtelefonieren. Also es war eine riesige Sache dann noch.
Du bist ja heute Wirtschaftsförderin. Hat Wirtschaftsförderung und Tourismus in Grenchen irgendjemand etwas miteinander zu tun?
Also wir haben das jetzt ja drin. Wir haben die Jura Sonnenseite. Das ist der ehemalige Tourismusverein Grenchen, der jetzt separat läuft. Und Wirtschaftsförderung. Wir haben natürlich schon so ein bisschen Abstimmungen. Wir tauschen uns regelmässig aus. Wer macht jetzt was? Aber ich bin natürlich Ansprechperson für die lokalen Unternehmungen. Ich tue Ausbauprojekte, Ansiedlungen begleitet. So etwas macht die Jura Sonnenseite nicht.
Gehen wir zurück zum Kuoni noch mal rasch. Der Kuoni ist von der Tour übernommen worden, irgendeine ist.
Eine Abteilung, ja. Also es ist dann verschiedene.
Also Kuoni ist dann aufgesplittet worden. Ja, genau. Da gibt es also Kuoni immer noch in verschiedenen Spielformen, oder gibt es die nicht mehr?
Also so viel ich weiss, jetzt bin ich natürlich nicht mehr noch dran. Also Kuoni, die Reisebüro in Grenchen und in Solothurn, die ist auch immer noch Kuoni, aber im Hintergrund gehört jetzt dieser Teil gehört zu der Tour. Ich war dann beim Kuoni Incoming in Asien. Das ist dann aufgeteilt worden auf eine ich glaube, es gehört jetzt an einen japanischen Konzern. Also so hat man die verschiedenen Sparten hat man da an verschiedene, in verschiedene Hände gegeben. Und ja, das ist heute nichts mehr schweizerisch, so wie das mal war.
Und haben wir ja noch einen weiteren Mitkonkurrent gehabt, von Kuoni auf dem Schweizer Platz. Das ist der Hotelplan. Und der Hotelplan hat in Mikrokonzernen gehört und ist jetzt auch bei der Tour gelandet. Können die Deutschen oder die Ausländer können das einfach besser als wir Schweizer?
Ja, es ist schade. Ich finde es wirklich schade. Jetzt haben wir dann noch einen grossen, das ist der Globetrotter, der einfach noch in einer Schweizer Hand ist und der Rest ist alles aufgeteilt. Es wird einfach, ja, glaube einfach optimiert und Zahlen angeschaut und wo holen wir die besten Deals raus und Möglichkeiten. Und wenn wir mit Volumen einkaufen können, können wir wieder gute Preise machen.
Ist damals der Hotelplan schon ein Mitbewerber gewesen?
Ja, natürlich. Und Imholz, Hotelplan, Kuoni, das sind so die drei grossen.
Und der Imholz, wo ist denn der verschwunden?
Das weiss ich nicht mehr, der ist ganz weg jetzt. Ja, den gibt's nicht
mehr. Der Migros hat ja in den letzten paar Monaten oder sogar Jahren nicht so eine gute Falle hinterlassen. Also eigentlich ist ein Skandal nach dem anderen gekommen und der Migros, wer aufgewachsen ist, so in den 70er, 80er, 90er Jahren, der hat ein Migros erlebt, wo man gesagt hat, der ist unumstößlich. Also das geht gar nicht. Es geht alles kaputt, aber der Migros, der steht immer noch. Wie empfindest du das so, wenn du Nachrichten schaust oder Schweiz aktuell oder die Zeitung liest und hörst, dass Migros wieder das, wieder und dieses und jenes muss abstoßen und das müssen sie sogar für einen Franken weitergeben oder sie müssen sogar noch Geld liefern, dass es jemand nimmt. Das erstaunt einem schon noch.
Es erstaunt einem, aber trotzdem zeigt es einfach, dass ja bei Swissair dann zumal das Gleiche war. Man hat dann die Hunter-Strategie verfolgt, man hat x Airline dazu gekauft und Migros, die jetzt unterschiedliche Seiten Geschäfte noch macht und plötzlich sagt man, hey, wir müssen uns wieder finden, wir müssen wieder zurück zu unseren Wurzeln und auf unser Kerngeschäft auch fokussieren. Und ich glaube, das ist genau das, was jetzt Migros macht. Die sagen einfach, jetzt gehen wir wieder zurück zu den Wurzeln, wir konzentrieren uns auf unser Hauptkerngeschäft und machen hier eine neue Stadt. Wir hatten übrigens gerade ein Meeting einen Tag. Das Team Expansion war in Grenchen und die merken natürlich schon auch, dass sich Grenchen sehr positiv entwickelt. Oder? Und wollen natürlich jetzt hier auch schauen, was für Möglichkeiten gibt es hier, jetzt auch für Migros, sich hier unter Umständen noch ein bisschen etablieren.
Also Grenchen vertraut Migros, dass das gut kommt. Es sind einfach ein paar Milliarden zwischen dem Gutkommen und dem Schlechtkommen, die verloren haben. Es ist schon erschreckend, oder? Du hast auch Leute beraten in Asien. Da kommen wir dann noch darauf zurück. Mhm. Und man sagt ja sehr oft, der Fisch stinkt vom Kopf her. Das heisst, wenn das Management mehr oder weniger eine Pumpe ist, dann geht es mittelfristig auch dem Unternehmen nicht gut. Jetzt hast du Swissair erwähnt, die Hunter-Strategie. Also die haben ja wirklich einfach angefangen, Zeugs zusammenkaufen und machen und tun. Und man hat das Gefühl gehabt, der Kopf ist nicht mehr dabei gewesen, es ist nur noch der Bauch dabei gewesen. Das will ich auch noch, das will ich auch noch. Wie kleine Kinder vielleicht vor einem Migros-Regal, wo sie noch einen Schocki wollen. Und das hat ja dazu geführt, Migros gibt es noch, aber Swissair gibt es nicht mehr. Das ist nachher Swiss geworden und Swiss ist mittlerweile in deutschen Händen, also bei der Lufthansa, und gehört nicht mehr den Schweizer. Wenn man jetzt das anschaut, wenn du selber Beratungen gemacht hast, ist das bei dir auch so gewesen? Also eigentlich, wenn jemand gekommen ist, aus einem mittleren Kader, hast du gesagt, schick mir mal den Big Boss vorbei, ich muss jetzt erst mal den anschauen, dann spüre ich eigentlich nachher, was in dieser Firma falsch läuft.
Gut, das ist tatsächlich oft so gewesen. Also gerade in Coaching-Mandaten, wo wir Führungskräfte begleitet haben, wenn ich jetzt in Asien war oder Führungskräfte, die neu übergekommen sind, die sich schnell haben etablieren in einem ganz neuen Umfeld, da sind natürlich die Mandate, die Firmen waren auch Kunden. Also nicht die Einzelpersonen zu mir, sondern die Firmen sind gekommen. Ich sagte, wir haben hier jemanden. Und dann waren natürlich die ersten Gespräche immer mit seinem Chef. Manchmal noch hart dabei, oder, die klare Erwartungen auch formuliert haben, aber auch dann der Gegenpart hätte können sagen, was die Erwartungen sind, was die Herausforderungen sind. Und man hat sich dann in regelmässigen Abstand getroffen und sich da wieder austauscht, dass das, schlussendlich auch zusammenpasst. Aber das ist ja so, ja. Wenn der Chef natürlich eine Führungskultur hat, die jetzt nicht am Wertsystem von dem Coachee oder der Person, die man coacht, dann ist das ganz schwer.
Hast du eigentlich erwartet, dass du deine ganze Zeit in Asien bei Kuoni verbringen wirst? Ist denn irgendetwas passiert nach 4 Jahren? Oder hast du gesagt, es ist jetzt gut, ich habe jetzt die Reisebranche lernen können, ich weiss es jetzt, wie es funktioniert und jetzt werde ich eigentlich einen Schluck weitergehen?
Wenn man so als Expat in ein Land geht für eine Firma, weiss man, dass sie oft beschränkte Verträge. Also man weiss, man bekommt noch einen 2-Jahres-Vertrag über mit einer Option zum Verlängern. Das tut jede Firma ein bisschen unterschiedlich handhaben. Bei mir war es dann 4 Jahre und dann hat das Unternehmen gesagt, jetzt zurück in die Schweiz. Und ich habe mich dann eigentlich erst so richtig wohlfühlen in dem Hongkong-Gewuselinnen. Und man weiss dann so ein bisschen, wer ist wer. Man hat ein soziales Umfeld, wo man sich etabliert hat. Und ich habe dann nichts Adäquates gefunden in Hongkong, aber unbedingt wollte bleiben und habe dann den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Das war eigentlich der Grund. Ja.
Aber da gibt es jetzt wahrscheinlich so wenig, wie gesagt hätte, ich gehe von Grenken nach Hongkong, sagen noch viel weniger, wenn sie nachher, wenn wir sagen, den Schweizer Fuß verlieren, dass sie sagen, jetzt bleibe ich einfach mal da. Weil du hast ja eigentlich dein Monatssalär nicht mehr gehabt. Oder? Also ich nehme an, Koni hat einfach am 25. Genau. Den Lohn gezahlt. Und du hast gewusst, jetzt ein bisschen mehr reisen, ein bisschen weniger reisen, mein Lohn, der kommt. Hast du einen Bonus gehabt, wenn es gut gelaufen ist?
Ja, weiss ich gar nicht mehr. Wenn ja, dann ein kleiner. Es sind nicht so tolle Verträge in denen, aber...
Also ja. jetzt kommt der Entscheid, bin ich weit weg von meiner Familie und allen zusammen, ich bin weit weg von meinen Freunden und ich wage es jetzt, dass ich eigentlich Ende Monat keinen Lohn mehr bekomme. Was war das für ein Gefühl gewesen?
Tatsächlich. Du, ich habe mir auch, ich glaube, es hilft immer in so Momenten zu überlegen, was ist der schlimmste Fall, der jetzt hier eintreten kann. Der schlimmste Fall. Und dann merkt man gut, also ein Bille heimkaufen kann ich immer, ich Flüger kann ich immer heim, ich immer das daheim, ja, meine Eltern, die da sind, meine Geschwister, meine Freunde. Also habe ich gefunden, also gut, der schlimmste Fall, der ist ja gar nicht so schlimm. Also dann wage ich das. Aber das ist wirklich so, also kein Lohn mehr, kein Beitrag in die AHV, oder? Das hat man dann auch noch gehabt. Ich konnte einmal, zweimal im Jahr heimfliegen. Das ist alles weggefallen. Und dann merkt man, was Unternehmertum eben heisst. Oder? Dann muss man in die Gänge kommen. Also man muss wirklich die Möglichkeiten packen, rausgehen und sagen, ich muss jetzt einfach überleben.
Wie hast du das gemacht, als du selbstständig warst in Hongkong? Die AHV zum Beispiel? Oder die ganzen Sozialleistungen? Hast du dir die selber weitergebracht, weil du gewusst hast, ich will wieder mal in die Schweiz zurück?
Ja, also ich habe schon eine Lücke, das muss ich jetzt schon eingestehen, weil es am Anfang einfach finanziell gar nicht gegangen ist, dass ich halt weiter einzahlen konnte. Dann hatte man noch nicht so eine Pauschale, die noch zahlbar war. Ich hatte natürlich ein Umfeld in Hongkong, das mir die Möglichkeit auch gegeben hat, die Selbstständigkeit zu machen, wo gesagt hat, das ist eine gute Idee, mach das. Aber ich habe natürlich nachher auch meinen Visa-Status verloren in Hongkong. Das heisst, ich musste dort alle Jahre vorreden und erklären, was ich jetzt hier mache. Oder? Also dort muss man sich an gewisse Regeln halten. Und Hongkong hat auch kein Interesse, einem durchzufiedern, wenn man jetzt nicht in die Gänge hineinkommt. Also das ist überprüft worden. Und 4 Jahre habe ich das gemacht. Und dann konnte ich für die sogenannte Permanent ID, das ist so wie eine Green Card in Amerika, beantragen. Und dann habe ich dann kein Arbeitsvisum mehr gebraucht.
Wo du gekommen bist, ist Hongkong ja schon bei den Chinesen wieder gesehen.
Also, 97 ist der Handover gesehen.
Ist der Handover gesehen, ganz genau. Also haben die Engländer das übergeben. Und hast du das noch so ein bisschen gespürt, die Veränderung? Also haben die Leute, die immer gesagt haben, ja, eigentlich ist das Englisch, oder? Aber ist es eigentlich doch nicht mehr Englisch gesehen, Hongkong? Es hat ja dann auch die eine oder andere unschöne Szene gegeben in Hongkong. Mhm. Politisch unschöne Szenen gegeben, wo gewisse Leute sich haben wehren und von Festland China und entsprechend unterdrückt wurden. Hast du das miterlebt?
Ja, das haben wir miterlebt. Also 97, vielleicht kurz schnell die Erklärung, 97 war der Handover und die Chinesen haben Hongkong gesagt, ihr könnt jetzt noch 50 Jahre eine Special Administrative Regency, also man schreibt heute auch noch Hongkong mit SAR, Special Administrative Region, das heisst, es ist ein Land, aber zwei System. Das heisst, in Hongkong ist immer noch das britische Recht, nicht das chinesische Recht. Das ist ganz wichtig. Darum versteht man dort auch die ganze rechtliche Situation, wenn man denen ist. Aber man hat natürlich gemerkt, dass China immer wie mehr übernimmt. Das hat man so ein bisschen im Administrativen gemerkt. Es ist alles ein bisschen komplizierter geworden. Es hat die Leute, die teilweise verschwunden sind, das hat man da so ein bisschen mitbekommen, Leute, die vor allem gegen China gewettert haben. Also es hat sich schon sehr zugespitzt. Also ich habe, als ich dahin war, zwar noch sehr unternehmerische, sehr dynamische Zeit erlebt, aber plötzlich, so im 15. hat das angefangen mit dieser Gelb-Yellow-Umbrella-Bewegung der Studenten, die das demonstrieren. Oder die jungen Leute merken natürlich, jetzt kommt ein anderer Wind, jetzt kommt ein anderes System rein, jetzt kommt mehr Kontrolle rein, mehr Werte chinesisch. Also die Freiheiten wie Pressefreiheit, Freedom of Speech, man kann Meinung, freie Meinungsäußerung, das schwindet immer wie mehr oder steilweise jetzt schon verschwunden.
Also du hast es unterlassen, Politik zu machen. Du hast nicht können auf die Strasse gehen und sagen, was ich jetzt denke. Ich will gerne die Engländer wieder zurück oder so etwas. Das wäre nicht gut rausgekommen.
Es wäre nicht so gut gewesen.
Also dort ist eigentlich dein politisches Leben unterdrückt worden. Und das ist jetzt wahrscheinlich auch der Grund, dass du gesagt hast, ich will jetzt endlich wieder Politik machen. Wo kann ich Politik machen? Nie besser als in Grenchen. Und dann hast du das, 7,5 Millionen Leute oder was ist Hongkong?
Ja, 8, denn mit denen war ich 8 Millionen. Ja.
Hast du sofort gesagt, dass du jetzt aus durchs 18.000 bis 19.000 Seelengrenchen. Was ist dort abgegangen, das, wo du gesagt hast, also, es ist jetzt gesehen, Hongkong ist für mich erledigt. Ich nehme jetzt eben das berühmte Flugzeug und gehe meine AHV-Lücke schließen.
Ja gut, das war nicht die Überlegung, die ich hier gemacht habe, als ich zurückgezogen bin. Das ist ja ein Prozess, der kommt. Man spürt ja, also jetzt muss ich langsam die Weichen stellen, wo will ich mein Leben weiterführen. Ist das in diesem Hongkong, ist das in diesem Dynamischen? Ich habe ja in Hongkong zwar gelebt, aber sehr viel in anderen Ländern gearbeitet. Also viel in Korea, in Japan, China, Indien und so weiter. Man war viel unterwegs gewesen, also es hat auch seinen Preis natürlich. Hongkong wie eine Stadt ist auch eine Transitstadt, das heisst, die Leute kommen, sie gehen wieder. Also das soziale, gefestigte Umfeld, das halt irgendwann immer wichtiger wird, das verliert man. Und ich habe mich einfach auch so ein bisschen nach dem Euro-Südfuss gesehen. Und ich konnte dann im 15. In Grenchen eine schöne Wohnung übernehmen und habe dann noch 4 Jahre gependelt, bin dann 2-3 Monate da gewesen, um langsam wieder ein bisschen aufzufahren, meine Verbindungen Fuß zu fassen. Ich hatte gewisse Mandate in der Schweiz, bin dann wieder 3-4 Monate auf Asien über, meine Mandate abschließen. Also ich habe mir da wirklich 3-4 Jahre ein bisschen Zeit gelassen, den Übergang zu machen. Und dann bin ich wieder in Grenchen und habe dann Ausschau gehalten, was
also
jetzt
die Wohnung in Grenchen war wahrscheinlich preisgünstiger als die Wohnung in Hongkong.
Das ist so.
Ich glaube, Hongkong hat eine der teuersten Wohnungssituationen überhaupt weltweit. Mhm. Hat sich das jetzt ein bisschen gebessert, indem die Leute denken, wenn die Chinesen übernehmen, so ein bisschen unruhig werden und eben wie du Hongkong verlassen, oder ist das immer noch so?
Also ich habe gehört, dass sie ein bisschen runtergekommen Preise, aber es hat wirklich horrende Preise gehabt, einfach auch wegen dieser Dichte. Oder? Man muss sich vorstellen, Hongkong 8 Millionen auf einer Fläche vom Kanton Uri, da passiert sehr viel. Dafür hat man eine sehr interessante Steuersituation gehabt. Also es hat sich dann irgendwie so ein bisschen ausgeglichen. Das ist einfach, dort tut man natürlich Wohnungen kaufen für Spekulationszwecke und das ist ein anderer Weg als hier in der Schweiz.
Ja, wir müssen schauen, wo ist das Hongkong eigentlich ganz genau, und habe mal Google Maps vorgenommen und gesehen, das ist auf der Höhe etwa ungefähr von Taiwan, das ist auch auf der Höhe von Vietnam oder Laos, Thailand ein bisschen weiter unten. Mhm. Bist du auch selber noch ein bisschen rumgereist? Mhm. Hast du Vietnam angeschaut, hast du Laos angeschaut, hast du Thailand angeschaut?
Ich habe tatsächlich in Laos nicht, aber ich habe in Vietnam auch arbeiten können. Ich habe in Thailand geschafft. In Thailand war ich mehrfach, weil ich dort an der burmesischen Grenze während 4 Jahren ein Camp für 80 Flüchtlingskinder aufgebaut habe mit Freunden. Ich war sehr viel dort unten, also habe die Situation dort ein bisschen kennt. Und das war natürlich dort gang und gäbe, dass man schnell mal auf Thailand ist für ein Wochenende. Oder sonst neue Männer waren 2-3 Stunden Flug. Das hat dort so ein bisschen dazugehört. Und in 17 Jahren konnte ich doch einiges sehen.
Nehmen wir jetzt mal an, du wirst gewählt als Stadtpräsidentin von Grenchen. Und du gibst ein bisschen den Tarif durch, weil du sagst, ich bin eine Liberale. Ich will jetzt das endlich durchführen, was die Freisinnigen schon lange sagen. Weniger Formalismus. Und dann nehmen sie dir das krumm. Und in 4 Jahren wirst du nicht mehr gewählt. Was ist das Ziel nachher? Hongkong?
Nein, ich glaube, man muss auch mal abschließen mit der Vergangenheit. Und Hongkong war super. Ich glaube, es wäre jetzt nie mehr das Gleiche und dort wieder anfangen. Nein, das kommt definitiv nicht mehr in Frage. Also wenn das so wäre nach 4 Jahren, dann ist das so. Da machen wir jetzt aber noch gar keine Gedanken. Also die Brücke überquere ich, wenn sie dann kommt.
Wie funktioniert das ganz genau in diesem Grenchen? Das ist eine Stadt eben, mit 19.000 Einwohnern. Ihr habt die 19.000. Einwohner geknackt, glaube ich, im Dezember 2024. Also seither seid ihr ja um Faktoren grösser fast als Kantonshauptstadt. Die wird ja nicht, die wächst einfach nicht und die probieren alles, dass die wächst, aber sie wollen irgendwie und die Kränken, die bringen das irgendwie an. Wenn wir aber nachher das genauer anschauen, sieht man 40% Ausländer und glaube etwa 30% Leute, die keine Steuern zahlen. Ist das eine Umgebung, wo man mit vollem Herz Stadtpräsidentin werden
will? Ja, weil ich eben genau das Umfeld, das ist ja auch eine Herausforderung, die wir selbstverständlich haben. Oder? Und Ausländer, also das ist ja nicht per se schlecht. Oder? Grenke hat ja immer auch ausländische Leute gebraucht, um zu wachsen, um vorwärts zu kommen. Das kann ja auch etwas sehr Positives sein. Ich glaube, wir müssen einfach schauen, dass wir für die Zukunft gerüstet sind und ja, das, was wir eigentlich Frauen wie alle Städte wollen. Wir wollen Leute anziehen, die natürlich zum gesellschaftlichen Engagement beitragen, die auch Steuersubstrat abliefern. Und das braucht einfach so ein bisschen Bemühungen auf allen Ebenen, dass man das schafft.
Wieso hast du dich entschieden, bei der FDP einzutreten?
Auch so ein bisschen historisch. Meine Eltern, also vor allem mein Papa, war auch lange in der Wirtschaft tätig. Da haben wir immer auch so natürlich debattiert daheim, so ein bisschen den wirtschaftlichen Gedanken, der liberalen Gedanken, der freisinnigen Gedanken. Und ich sehe mich natürlich schon, in diesem Ecken fühle ich mich natürlich schon einfach am wohlsten. Rein von den Werten her auch Eigenverantwortung, Unternehmertum, Wertschöpfung als Grundlage für unsere soziale Verantwortung.
Hast du nicht das Gefühl, du hast eine Partei gewählt, die langsam sich ein bisschen überlebt? Also wenn ich denke, wie lange die FDP schon sagt, weniger Formalismus, weniger Staat, das, was ich da alles schon gehört habe, und jedes Jahr ist der Staat noch strenger und noch stärker. Und der Staat sagt eigentlich, ja, wir wollen das gar nicht. Aber es sind ja Parlament und es sind die, die an die Urne gehen, die uns noch mehr Arbeit aufhalsen und damit müssen wir halt mehr machen. Also die FDP hat es meines Erachtens jetzt überhaupt nicht fertig gebracht. Das ist schon fast ein bisschen Blabla. Und wieso sollen wir jetzt zum Beispiel dir vertrauen, dass du genau das, wenn man auf deine Webseite drauf geht, dann steht das auch dort. Wir können nachher noch auf deine Webseite sprechen genauer. Wieso sollen wir dir vertrauen, dass du in Grenchen jetzt oder vielleicht sogar im Kantonsrat mal einmal dazu wirst, uns dazu helfen, dass wir weniger Formalismus haben?
Ja, also ich glaube, eine einzige Person kann ja hier nicht ein ganzes System ändern. Es ist ja dann im Zusammensein auch. Aber ich glaube, mein Hintergrund, den ich bringe, mein Unternehmertum, das weiss, was es eben braucht und was es eben mühsam macht, wenn man unternehmerisch tätig sein will, gebe hier auch gerne noch ein Beispiel. Oder? Wir haben, ich habe ja selber auch noch meine eigene Beratungsunternehmung, die zwar jetzt wo ich nicht mehr so tätig bin, weil immer mehr bei der Stadt angestellt bin. Aber wenn ich bei den Steuererklärungen teilweise Spesen abgerechnet habe und dass die nicht akzeptiert worden sind, weil man denkt, am Wochenende machen wir keine Geschäftsessen, zum Beispiel bei den Spesen, dann sind wir natürlich schon noch sehr weit weg so ein bisschen von unternehmerisch-liberalem Gedenken. Das ist tatsächlich so. Und ich habe gesagt, was könnte ein Vorstoss sein? Das war eine Frage in einem Interview. Und dann sagt man, für eins jedes Gesetz mehr sollte man den Gegenzug eins abschaffen.
Zwei abschaffen, anstatt. Genau. Du sagst, du bist bei der Stadt angestellt, also die Wirtschaftsförderung ist eine Abteilung von der Stadt und rapportierst du direkt am François Scheidegger, also er ist dein Chef eigentlich.
Er ist mein Chef, ja.
Und damit hast du ein bisschen gesehen, was er machen muss. Mhm. Und ist das cool, was er machen musste?
Ja, ich finde es. Also wir haben im Moment... Ja, ich habe fast wie eine kleine Lehre jetzt gehabt. Wir können mitlaufen, ihn oft begleiten bei sehr zukunftsträchtigen Themen. Oder? Also, es ist nicht immer einfach. Oder? Man hat heute ein Umfeld, wo man sich auch immer wieder Kompromisse eingehen muss. Man muss eine klare Haltung beziehen, trotzdem auf die Leute zugehen. Die Leute wollen sich abgeholt fühlen, gehört fühlen. Wir haben viel Neues jetzt auch initiiert. Wir haben viel Platz auch für Innovation. Wir haben ein Smart City Lab gegründet. Wir haben angefangen,
was ist ein Smart City Lab? Weißt, ich finde es immer so cool, oder? Wenn wir, ich sage jetzt auch cool, oder? Englische Ausdrücke brauchen für irgendetwas. Und eigentlich ist es ja für Bürger, die links und rechts mehrheitlich Schweizerdeutsch reden. Ja. Was ist ein Smart City Lab?
Ja, es gibt eben gar keinen deutschen Ausdruck. Okay. Also, sagt man jetzt gerade,
Smart, intelligent, mehr oder weniger?
Smart,
oder?
Intelligent.
City, Stadt,
es
oder?
Es geht auch um Vernetzungen. Wir haben hier mit einer Sensor, Technologie haben wir hier versucht, die Stadt zu vernetzen, zusammen Messungen zu machen.
Was hat er gemessen?
Zum Beispiel haben wir Umweltsensoren gebaut mit den Bürgerinnen und Bürgern. Also wir haben hier wieder Bürger einbeziehen. Wir haben die angefangen messen. Wir haben gesagt, was bekommen wir hier auch für Daten zurück, die man vielleicht wieder in anderen Branchen, Industrien dann entsprechend brauchen kann. Wir haben jetzt ein Smart Energy Coach Projekt.
Schon wieder Englisch, ne?
Super. Haben wir schon wieder gemacht. Genau. Ich weiss, das sagt mir auch mein Chef immer, du redest immer nur Englisch, aber es ist einfach so. Heute hat man
hast du die Namen alle
eingeführt? Nein, das ist alles, dass sie Marktnehmen.
Die hast du nicht von Hongkong mitgebracht?
Nein. Aber Smart Energy Coach heisst das Projekt. Da haben wir auch mit den Bürgern zusammen eine App entwickelt, wo sie daheim ihren Energieverbrauch selber messen können. Da hat man dann geschaut, wie kann man das auch wieder übertragen auf andere? Wo kann man da das Zusammenspiel besser fördern? Also einfach die Offenheit für neue Technologien, die Bürger auch wieder zu animieren, mitzumachen, mitzudenken, ihre Stadt zu entwickeln in kreativen, innovativen Projekten.
Du hast zwei Mitbewerber, die auch gerne wollen, oder Mitbewerberinnen, die gerne wollen, Stadtpräsidentin oder Präsident werden. Mhm. Das ist Angela Kummer, sie ist von der SP aufgestellt worden. Und das ist der Patrick Cosa. Er ist ein Grünliberaler. Und jetzt geht es um Grünliberalen. Die Grünliberalen, die sind ja auf eine Art noch sympathisch ein bisschen. Sie sind nicht grün im Sinne von, dass man ihnen nicht zulassen kann, weil das kostet aber so wahnsinnig viel Geld, das eh niemand hat. Und sie sind trotzdem liberal und wirtschaftsorientiert. Manchmal sogar fast ein bisschen wirtschaftsorientierter als die FDP das ist. Vor allem auf Bundesebene hat man manchmal das Gefühl ein bisschen. Ist das eigentlich ein Brüderli von dir?
Ja, also der Patrick positioniert sich auch bürgerlich jetzt in dem Wahlkampf innen und sein Wahlprogramm weiss ich noch nicht im Detail inne, das wird sich dann zeigen, ja.
Es ist doch heute in, früher hat es einen Präsident gegeben und heute gibt es nur noch Co-Präsidenten. Oder? Man muss ja immer alles Zweite machen. Es kostet zwar doppelt so viel wie vorher, aber China scheint das am Zeitgeist entsprechen. Jetzt könnte man doch sagen, macht doch ein Co-Präsidium, ein Co-Stadtpräsidium.
Ja, das müssten wir jetzt gut überlegen. Also ich glaube, ich habe jetzt eher Tendenz für mich aus, also wenn ich persönlich einen Entscheid machen müsste, würde ich schon lieber klare Verhältnisse schaffen, dafür eine gute Vize-Option.
Die hat vor 4 Jahren einen Sitz im Gemeinderat verloren. Und da möchtet ihr gerne wiederholen. Ist es richtig, du musst zuerst eigentlich in Gemeinderat gewählt werden, damit du zum Stadtpräsident
kannst
gewählt
werden? Nein, in Grenz ist das nicht so.
Das heisst, du könntest Stadtpräsident werden, ohne dass du ein Mitglied des Gemeinderats bist. Du bist zwangsläufig als Stadtpräsident nach Mitglied
des Gemeinderats. Genau, du bist nachher Amtesweg.
Also das heisst, du bist gar nicht auf der Liste von der Gemeinderatswahl?
Mal, bin ich auch.
Also, okay, jetzt wird es spannend. Also, du bist richtig clever, du hast dir alle Optionen offen gelassen, oder? Wenn ich nicht Stadtpräsidentin werde, komme ich wenigstens in den Gemeinderat.
Ja, also ich habe es natürlich auch gemacht. Ich glaube, es ist... Ja... Ich glaube, wenn ich mich jetzt aufstelle, das ist also ein Gradmesser natürlich, aber es ist auch ein Zeichen, ein Bekenntnis zu der Stadt, es ist auch ein Bekenntnis natürlich zu der Partei, aber ich hätte es tatsächlich gar nicht müssen. Aber es heisst natürlich, wenn ich gewählt würde und gerade würde einsteigen aus Stadtpräsidium, fällt einfach wieder jemand raus von der Partei, oder, wo der gewählt ist. Wenn ich jetzt nicht gewählt würde, das Spiel ist halt einfach. Ja.
Aber wenn du beiden Orten gewählt wirst, dann wirst du Stadtpräsidentin, dann gehst du zum Gemeinderat eigentlich aus und dann rutscht jemand hinten nach.
Nein, ich bin dann so oder so.
Dann gibt es einen weniger nachher? Oder wie muss man
sich
das vorstellen?
Das ist einfach, wenn ich jetzt nicht Gemeinderätin gewählt werde, weil es ja gleich zwei ganz unterschiedliche Ämter, oder? Also Gemeinderat und Stadtpräsidium sind zwei unterschiedliche Ämter, die man hier hat. Aber wenn ich jetzt nicht Gemeinderätin werden würde, was gut könnte sein, aber dafür Stadtpräsidentin, dann rutsche ich nachher im Gemeinderat und dann mit der schlechtesten Stimme sage ich Gemeinderat, der geht wieder
raus. Also, du bist die Einzige, die zwei Chancen hat? Oder die anderen genau?
Nein.
Deine Konkurrenten kandidieren auch für den Gemeinderat?
Genau gleich.
Okay, also das muss man manchmal ein bisschen verstehen, oder wie das Mechanismus des Spiels funktioniert. Ja. Das hätte man dir wahrscheinlich auch müssen erklären.
Das ist absolut so.
Genau. Du kandidierst aber auch noch gleichzeitig für einen Kantonsrat, oder? Mhm. Kandidierst du sonst noch für einen Verband oder für einen gleichzeitig? Hast du irgendwie etwa 20?
Nein, gar gleichzeitig nicht.
Also, das Ganze ist ein Kalkül eigentlich. Oder? Du sagst, ich kandidiere für einen Kantonsrat und die Wahlen sind zuerst. Die sind ja bevor nachher deine Gemeinderatswahlen und Stadtpräsidentinnenwahlen sind. Was erwartest du dir von den Kantonsratswahlen?
Also ja, ich habe es sicher ein bisschen gemacht aus zwei Gründen. Also einerseits hilft es mir mal so ein bisschen in den politischen Rhythmus jetzt einzusteigen. Oder? Man lernt ja sehr viel jetzt in diesem ganzen Prozess. Wir haben morgen auch einen Stand in Grenchen und reden mit den Bürgerinnen und Bürgern. Also sehr spannend. Es gibt mir natürlich jetzt auch ein bisschen Visibilität, das ist so. Aber wenn ich natürlich gewählt würde, obwohl die Chancen hier relativ gering sind, wir haben hier eine ganz grosse Gruppe Leute, die das Gleiche wollen wie ich, wäre es natürlich sehr gut, weil wir haben im Moment sehr viele Themen in meinem Kanton, die wichtig sind für Grenchen. Und da würde ich natürlich schon für Grenchen einstehen.
Also es wäre eigentlich für Grenchen super, du würdest Kantonsrätin werden und Stadtpräsidentin. Es wäre eine perfekte Kombination. Dann hört das Spiel endlich auf, also, dass der Kanton den Gemeinden etwas wieder aufhalsen will. Oder umgekehrt, die Gemeinden sagen, das machen wir nicht mehr, das soll jetzt der Kanton machen. Weil du bist ja nachher an beiden Orten.
Es ist, ich habe eben zwei Seiten. Oder? Einerseits hat man zwei Hüte da in diesem Kantonsrat. Und trotzdem ist man Stadtpräsidentin und das Ziel ist natürlich schon, das Beste für die Stadt rauszuholen.
Ich habe vorher von Blabla geredet. Also Blabla, Politik. Wir Bürger haben wirklich das Gefühl, die Politiker wollen eigentlich gewählt werden und dann machen sie alles, dass sie 4 Jahre wieder gewählt werden. Und zwischendurch machen sie nicht wahnsinnig viel Gescheites. Jetzt habe ich natürlich ein paar, wo man gerade wieder werden würde sagen, wie kann man so einen Allgemeinplatz einfach durchs Mikrofon durchlassen. Aber es ist ein bisschen wie die Tatsache. Wir schauen das Energiegesetz an, das im Kanton Solothurn Bach ab ist. Wir haben alle Befürworter gehabt, wir haben die Regierung gehabt, wir haben das Parlament gehabt, wir haben die Handelskammer gehabt, wir haben den Gewerbeverband gehabt, wir haben den Hauseigentümerverband gehabt. Das muss man sich jetzt mal vorstellen, oder? Also das ist die grosse Einigkeit gesehen und es ist eine einzige Bewegung, ein Bürgerkomitee, das gesagt hat, wir wollen das Gesetz nicht. Wenn man das Gesetz liest, dann steht ganz viel könnte und hätte und möchte. Und wenn es dann ganz schlimm ist, kannst du ja noch ein Gesuch stellen. Und so weiter. Also ein Gesetz, wo jeder Jurist sagt, das Einzige, was das bringt, ist, es gibt Gerichtsurteile nachher. Es gibt ganz viele Juristen beschäftigen und es gibt Gerichtsurteile. Und die Bevölkerung war um Faktoren gescheiter als alle anderen. Und es ist tatsächlich Bach ab. Das zeigt eine riesengroße Distanz von den Bürgern und Bürgerinnen zu dem Parlament, zu ihren eigenen Vertretern und zur Regierung. Und das scheint mir im Moment nicht kleiner zu werden, sondern der Graben scheint eher grösser zu werden. Wie sieht das bei dir aus selber?
Also ich denke, meine Rolle jetzt auch als Wirtschaftsförderung, oder? Ich bin ja sehr nah bei den Unternehmungen dran. Ich besuche 20 bis 30 Unternehmungen im Jahr. Das sind Handwerker, aber das sind auch grössere Unternehmungen. Und da eigentlich die Bedürfnisse immer aufzunehmen, auch wieder versuchen umzusetzen. Oder? Und da haben wir auch in Grenchen, würde ich jetzt mal sagen, einen grossen Fortschritt gemacht. Wir haben eben genau das Bürokratische wirklich eliminieren können, gerade bei Ansiedlungen. Ich bringe jetzt gerade zum Beispiel Infotech, oder? Die haben ja in Solothurn lang probiert. Wir haben das in Grenchen, haben wir das in Rekordzeit eigentlich durchgebracht, haben das aufgeleisen gehabt, haben das im Zusammenspiel mit der Baudirektion, sind die Genehmigung auf dem Tisch gewesen. Und ich glaube, es ist sehr oft einfach auch personenabhängig, oder? Wie man es eben sieht. Ist man unternehmerisch, realisiert man, was der Unternehmer jetzt braucht, um können eben zu schaffen und die Arbeitsplätze zu sichern und das entsprechend vortreiben, oder? Und ich glaube, die Herausforderung ist, das nachher in der ganzen Verwaltung auch können mitzugeben und eben genau mit dieser Führungskultur das auch so weiter voranzutreiben.
Hast du das beim François Scheidegger jetzt in deiner Lehre, in deiner Stadtpräsidentenlehre tatsächlich mitbekommen, dass man sagt, das ist zugunsten von unseren Bürgern, jetzt muss es schnell gehen?
Ja, das haben wir also wirklich gerade bei dieser Unternehmung jetzt zusammen gesagt, hey, das müssen wir jetzt unbedingt machen, schnell machen, die müssen eine Antwort haben. Und da muss man halt auch immer dran sein, man muss immer ein bisschen hinten nach, weil ja, Prioritäten sind nicht bei allen immer gleich und die haben auch andere Dossier auf dem Tisch. Aber ich glaube, es braucht wie überall einfach einen, der die Dossier in den Hängen hat und einfach das Zeug vorantreibt. Ja.
Ich will nochmal auf deine Webseite zurückkommen, oder? Ich würde sagen, wenn ich nicht würde sagen, das ist Susanne Sali, ihre Website, und ich würde das ablesen von Lebensqualität und modernen Schulen und gesunden Finanzen und Naturliebhaber und so weiter und so fort, dann würde ich sagen, welchem Kandidat wollen wir jetzt das zuordnen? dann würde ich sagen, ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ist jetzt das Sozialdemokratin oder ist jetzt das die Freisinnige oder ist das der Grünliberal? Das ist noch mega schwierig. Ich habe in deiner Webseite ein persönliches Engagement vermisst. Also wer ist die? Klar ist die CV drauf, oder die ganze Weg, die drauf ist, gesehen. Aber ich habe vermisst, dass Susanne Sali sagt, ich habe dort gefeitert für euch und ich habe mir eine Ohrfeige geholt, eine politische, und es hat halt nicht geklappt. Aber ihr könnt sicher sein, das ist meine Grundüberzeugung und ich feite weiter für euch. Das hat mir total gefällt. Also, es sieht fast so aus, wie man die Webseite gemacht hat. Liebes ChatGPT, ich möchte gerne Stadtpräsidentin werden. Mach mir eine Webseite, oder?
Da muss ich jetzt wirklich sehr und vehement entgegengeben. Dann muss ich sagen, hast du meine Webseite nämlich nicht gelesen?
Ich habe sie hier vor mir.
Nein, dann bist du alles nur zusammen. Oberflächlich schnell überflogen und jetzt ein paar Stichwörter rausgenommen. Und das ist so eine Polemik, die ich jetzt hier höre. Also wenn du die richtig würdest lesen, würdest du nämlich zu meinen Geschichten gehen, warum bin ich zukunftsorientiert, warum bin ich eben bodenständig. Also ich bringe dort immer Beweise, warum ich mich so beschreibe. Das sind nicht einfach leere Worte. Und das stimmt also überhaupt nicht. Das sind persönliche Geschichten dahinter und das weiss auch ChatGPT nicht.
Okay. Ja genau, das wissen die nicht. Die sagen sowieso. Also wenn man sagt, wer ist Susanne Sali, dann sagt ChatGPT, ich gebe keine Antwort dazu.
Das ist es so. Eben darum ist man eben gezwungen zu lesen, nicht durch einfach schnell überfliegen nach eine Polemik zu anfangen. Das ist also natürlich auch ein Thema, das wir heute ein bisschen...
Du hast drauf, gesunde Finanzen. Was sind gesunde Finanzen? Das kann natürlich sein, indem die Bürger auspresst werden wie eine Zitrone und dann hat es genug Finanzen im Staat drin. Oder umgekehrt, der Staat sagt, es ist jetzt genug. Oder? Ich werde, wenn ich antrete als Stadtpräsidentin, lohne ich mir jede Rechnung, die Stadt zahlt, mal einmal zeigen. Und dann wollte ich mal schauen, um was geht es da eigentlich? Und dann mache ich ein Höckchen darunter oder ich mache ein grosses rotes Kreuz drauf. Und überall, wo ein grosses Kreuz drauf ist, heisst das, noch einmal eine Runde machen? Und die müssen mir eigentlich erklären, um was es hier eigentlich wirklich geht.
Ja gut, das haben wir ja in den Gemeindeversammlungen, können das Bürgerinnen und Bürger, Seite um Seite vom Budget durch. Da können Bürgerinnen und Bürger kommen, die können zu jedem Posten ihre Fragen stellen, was teilweise auch gemacht wird, was natürlich auch richtig ist. Aber es heisst natürlich auch, ja, jede Gemeinde und jede Stadt kämpft ja mit dem genau gleich. Oder? Man hat immer wie mehr Kosten, man hat immer wie mehr Auslagen, die man teilweise gar nicht beeinflussen kann. Eine Gemeinde kann 80-90% des Budgets gar nicht mehr selber beeinflussen. Da hat man einfach Kosten, die auf einem.
Ja, aber dann könnten wir ja die Gemeinden abschaffen. Wenn sie 80-90% nicht mehr selber definieren können, ja, oder? Dann können wir irgendein Klüppchen von zwei Leuten machen, die die letzten 10% noch definieren
können. Aber dann könnte man zum Beispiel kann man mit Schuldenbremsen arbeiten, oder? Dass man klar sagt, für was investieren wir noch. Dann kann das Volk entscheiden, für was wir das Geld jetzt einfach noch ausnehmen. Oder? Es ist wirklich ein Abwägen und das ist eine grosse Herausforderung. Oder? Wir wollen zukunftsgerichtet sein, wir wollen investieren. Man muss in die Infrastruktur investieren, man hat Schulhäuser, wo man muss renovieren und so weiter. Und trotzdem muss man die Finanzen im Griff haben. Und darum schauen wir ja in Grenchen, wir sind jetzt dran mit unserem Neuauftritt, mit unserem Image auch. Wir haben ja immer ein bisschen kranker mit dem Image, das ist sich jetzt zum Korrigieren. Wir haben einen neuen Auftritt, wir sind ja daheim so gewesen, wir machen Wohnortmarketing. Also wir versuchen hier sehr Grenchen auf Mappen zu bringen, dass Leute uns in Betracht ziehen, um dort zu investieren und können.
Gehen wir schnell zu den Steuern. Wir haben in der Schweiz rund etwa 2130 Gemeinden. Jetzt gehen wir hier auf eine Skala drauf. Zum Beispiel, jemand verdient 90'000 Franken. Dann ist Grenchen auf dem Platz 1643. Jetzt habe ich die Tabelle falsch geschaut. Also, ihr seid auf dem Platz 1643 von 2130. Das heisst, wirklich hinten ab. Redest du von gesunden Finanzen?
Ja gut, wir haben ja in unserem strategischen Plan haben wir gesagt, wir wollen einen kantonalen Durchschnitt. Da hat man ja jetzt die letzten Jahre ist man kontinuierlich zurück mit den Steuern. Wir sind sogar jetzt noch einmal runter. Noch einmal unter dem kantonalen Durchschnitt, weil wir gesagt haben, wir wollen in die Leute investieren. Wir wollen jetzt etwas zurückgeben. Das haben wir an der Gemeindeversammlung ja auch durchgebracht. Also ja, also ich glaube, wir haben ein Auge drauf, wir sind auch dran, verschiedene Hebel einzusetzen und wir schaffen das. Das ist nicht nur einfach ein Eintagsflieger, das ist ein kontinuierlicher Plan, den wir hier auch verfolgen.
Okay, das war jetzt eine politische Antwort, aber die Realität sieht ja ein bisschen anders aus, aber das ist nicht Grenchen allein selbstverständlich. Der Kanton Solothurn sagt von sich, wir sind halt strukturschwach. Wir Armen, dabei haben wir mehr Autobahn-Ein- und Ausfahrten als Bürger fast. Also viel besser kann man eigentlich nicht besiedelt sein. Die haben sogar zwei Bahnhöfe. Die Stadt Solothurn hat auch mehrere Bahnhöfe, vor allem einen grossen. Also es ist unglaublich toll, wie eigentlich der Jura-Südfuss verkehrsmässig erschlossen ist. Und trotzdem reden wir nachher von dem Kanton, sagen, ja, wir sind halt strukturschwach und sind im September bankrott. Im September ist Schluss die Busti. Und wenn der Finanzausgleich von den anderen Kantonen nicht wird kommen, vom Kanton Nidwalden, vom Kanton Zug, wo übrigens mehr zahlt als der Kanton Zürich jetzt mittlerweile, wären wir hier im Kanton Solothurn einfach, ja, es gibt nicht einmal mehr Servola. Es ist eigentlich eine verrückte Situation, dass mal jemand, auch eine Familie zum Beispiel, in Bedrulle kommt, der Vater oder die Mutter verliert den Job und jetzt haben sie kein Geld mehr und jetzt muss ihnen irgendjemand helfen. Das ist doch alles völlig in der Ordnung. Aber wenn man jahrzehntelang sagt, ja, wir sind halt strukturschwach, dann habe ich ein riesiges Problem damit. Also du kandidierst jetzt für einen Kantonsrat, du willst Stadtpräsidentin werden. Also du willst eigentlich eine Person sein, die wirklich etwas melden kann in diesem Kanton. Sagen unsere Enkel und Enkel zu Enkel immer noch, ist ja kein Problem. Oder? Die Nationalbank zahlt ja meistens einmal. Der Finanzausgleich schädert ja. Und wir zeigen mit den blutigen Fingern auf den Zug und sagen, dass sie alles nur irgendwelche Commodities-Händler dort, die Bösen, aber das Geld dürfen sie uns liefern, dass wir im September nicht bankrott sind. Also irgendwie habe ich ein mega schlechtes Gefühl. Im September ein schlechtes Gefühl. Wie sieht das bei dir aus?
Ja, also ich glaube, das ist eine Herausforderung. Das kann man auch nicht, das kann man auch wirklich nicht schön reden. Wir reden ja von verschiedenen Gemeinden, die genau die gleichen Herausforderungen haben. Aber wir arbeiten ja sehr stark daran, ein Umfeld eben zu schaffen, das attraktiv ist, wo gute Rahmenbedingungen sind, dass wir eben, und das haben wir jetzt auch bewiesen, wir haben ganz tolle Ansiedlungen gehabt in den letzten Jahren. Das ist jetzt gegenüber Solothurn weniger, aber Grenchen haben da sehr stark daran gearbeitet. Und wir haben jetzt sehr zukunftsträchtige Themen auf dem Tisch. Also wir machen Masterpläne für die verschiedenen Gebiete in Grenchen. Wir schauen das wirklich sehr von einer gesamtheitlichen Sicht an. Wir schauen es von Mobilität an. Was heisst das vom Wohnraum her? Was heisst das vom Freiraum her? Was heisst das vom Steuersubstrat an? Mit den Bürgerinnen und Bürgern einladen, mitzuhelfen. Wir haben jetzt gerade einen partizipativen Prozess abgeschlossen beim Bahnhof Süd. Also das sind grosse Herausforderungen, das ist tatsächlich. Aber wir scheuen uns nicht, wir schauen das an, wir laden die Leute auch ein, mitzudenken, auch zu sagen, was sie gerne wollen und was sie sich entsprechend wünschen. Also wir kreieren nicht im Kämmerlein irgendetwas, kreieren, was nachher, die Leute gar nicht wollen.
Aber gibt es gewisse Sachen, wo du sagst, am ersten Tag, wenn ich komme, tue ich nicht nur zuhören und zuschauen. Man sagt ja immer, ich muss mich ja zuerst mal einschaffen. Du hast ja die Chance, sogar in die Lehre zu gehen beim François Heidegger. Genau. Dass du eigentlich kannst sagen, so, am ersten Tag werde ich das und das werde ich jetzt wirklich machen, wo mein urliberalen, freisinnigen Gedanken gut entspricht.
Gut, also ich habe das schon in einem anderen Interview gesagt, es gibt so, wenn ich jetzt müsste übernehmen, viel ist ja bereits schon aufgeleistet, oder, wo wir zusammen auch jetzt schon oder mit anderen, mit der Politik bereits aufgeleisen. Wir haben erkannt natürlich, dass wir jetzt auch Stadtzentrum, das ist auch immer die Belebung von dem Stadtzentrum, auch das Gewerbe, die Vereine, dass die Anlässe, dass sich die Leute auch wieder finden können, dass man wie eine Art ein City-Manager, Zentrumsentwickler macht, oder?
Ja, hat man den englischen Ausdruck wieder, oder? Jetzt wird man City-Manager.
Heisst einfach so, heute Zentrumsentwickler, ich habe noch den deutschen Ausdruck auch noch geliefert. Oder dass man wirklich jemanden hat, der sich konkret um die Themen kümmert, dass sich auch, ich sage jetzt, das Gewerbe auch entwickeln kann, dass die ein Gehör haben, dass wir auf Vereine können zugehen können. Ein Bürgerschalter ist ein Problem, dass einfach die Abläufe auch viel schneller gewährleistet werden können. Nicht, dass die Leute Spiessrouten laufen haben, von Abteilung zu Abteilung müssen, wenn sie ein Baugesuch machen wollen, dass sie eine Anlaufstelle haben, wo sie nachher ihre Anliegen anbringen können. Und, das habe ich auch gesagt, ich würde vielleicht Vorhänge rausnehmen im Sitzungszimmer, die sie langsam ein bisschen alt haben. Das ist mein Frauenauge, das das wahrscheinlich sieht. Das hat nicht mit liberal zu tun, aber ich glaube, es gibt auch ein bisschen neue Gruppen.
Genau, die wollen sparen, sagen, kannst du sie auch einfach waschen. Oder?
Zum Beispiel, ja, nein, das würde nicht viel nützen.
Jetzt haben wir in Grenchen etwas ganz Tolles, wo alle anderen nicht haben ringsum, die haben einen Flugplatz. Mhm. Und der Flugplatz hat sich ein kleines Gespött hineingekommen, oder? Die haben sich im Verwaltungsrat haben sich die auf einen Grind gegeben, gegenseitig. Die einen wollten Helikopter ansiedeln, die anderen haben gesagt, das geht schon gar nicht. Man wollte Flugpisten verlängern, die einen haben gesagt, das braucht es, sonst sind wir weg vom Fenster. Und die anderen haben gesagt, das kommt gar nicht in Frage. Dort haben wir noch Häsli und Müsli, die umeinander springen im Grünen. Die Pistenverlängerung gibt es nicht. Dann gibt es einen Swiss-Guide, oder wie sie heisst, oder, wo die ganze Flugüberwachung macht.
Sky-Guide, ja.
Sky-Guide, ganz genau, vielen Dank. Und die übernimmt, aber sie übernimmt halt trotzdem nicht ganz. Und jetzt müssen sie Geld zahlen oder wir müssen ihnen Geld. Also es ist, der Bürger ist nicht mehr daraus gekommen, was passiert eigentlich auf diesem Flugplatz. Und das ist ja wirklich etwas Geniales, wenn man einen Flugplatz hat. Das jetzt, also aus meiner Sicht, der vielleicht gerade nebenan wohnt und den Lärm hat, findet es vielleicht nicht so lustig, aber das ist eine ganz coole Geschichte. Hat sich die Sache um den Flughafen beruhigt?
Die hat sich beruhigt. Wir haben eine neue Crew, die hier jetzt am Ruder ist. Wir haben einen neuen Verwaltungsrat, der am Ruder ist. Wir haben es gibt einen neuen Tower. Der wird jetzt auch gleich fertig sein, mit einer schönen Leuchtreklame dran. Wir haben Lufthansa Aviation Training, das investiert in Grenchen. Oder? Also da gibt es dazu zu sagen, dass Lufthansa Aviation Training, das ist der zweitgrösste Ausbildungshub außerhalb von Rostock, die in Grenchen sind. Das wissen viele Leute gar nicht, dass Piloten Grundausbildung Swiss, Lufthansa, Luftwaffe, das muss das passiert in Grenchen auch. Wir haben die Rega-Ausbildung, die auch in Grenchen ist. Wir haben die ganze Freizeitflügerei, die in Grenchen ist. Business-Jet-Flügerei, die hier ist. Also eine sehr dynamische Geschichte und natürlich für unsere Region eine tolle Story.
Es hat ja eben mal jemand in so ein Helikoptercenter investieren. Das ist dann Bach abgegangen. Bedauert man das heute, dass das weg ist oder ist das vergessen?
Ja, also ich war dort jetzt nicht der vorderste Front, was dort genau dann zum Scheitern auch entsprechend gebracht hat. Ja, also hat auch können. Wir haben ja bereits jetzt die Rega, die vor Ort ist. Ich glaube, die Herausforderung ist, wie bringt man die alle Flüger unter und auf den Start und auf die Landebahn und so weiter. Ich glaube, es hat dort einfach grosse Diskussionen auch gegeben, unterschiedlichen Aspekten. Aber ja, das ist her und ich war dort nicht an der Front, wo das entschieden hat.
Es ist vor einer Zeit einen ziemlich gravierenden Unfall gegeben, in dem ein Flüger mit Fallschirmspringer raus ist. Die Fallschirmspringer sind rausgekommen, aber der Pilot ist tödlich verunglückt. Es hat einen weiteren Unfall gegeben, kürzlich mal, wo einer den Flugplatz nicht ganz bereicht hat, weiter vorne nachher runter ist. Wie gross ist eigentlich die Gefahr, dass die Leute ein bisschen Schissen bekommen, weil ein bisschen viele Flüger umeinander fliegen und der eine oder andere vielleicht mal wirklich die Landebahn nicht verwünscht?
Ja, also ich habe jetzt noch nichts gehört, dass Leute zu mir kommen und wegen dem Angst haben. Oder ich sehe es ja, wenn die F-18, die kommen zweimal im Jahr trainieren auf Grenchen, im Tag zweimal 10 Minuten. Oder? Und ich sehe, dass Hunderte, wenn nicht Tausende von Leuten, die da kommen, schauen, sehr nahe bei diesen Trainings. Also die Angst ist, glaube ich, weniger da. Aber es ist natürlich sehr bedauerlich, wenn so Zeug passiert. Ja? Also, aber das sind Umstände, die wir ja nicht beeinflussen können. Und wir hoffen natürlich, dass es das jetzt wieder lang geht, bis da wieder mal etwas sein sollte.
Gehen wir noch mal zurück zum Stadtpräsidium. Du wolltest eben Stadtpräsidentin werden von der wunderschönen Stadt Grenchen. Du hast zwei Mitbewerber. Wie tust du dich herauskristallisieren von denen? Was würdest du sagen, du darfst das jetzt, du musst sie nicht loben, das ist nicht notwendig, sondern sagen, was kannst du besser als sie? Und warum sollte man die wählen?
Also gut, was ich besser mache, das will ich jetzt nicht in den Raum stellen. Ich sage einfach, was ich an dich bringe. Das heisst, wir haben vorhin ein bisschen meine Lebensgeschichte gehört. Also mein ganzer Lebensweg. Man sieht auch, dass ich mich nie gescheut habe vor schwierigen Aufgaben. Dass ich auch ins kalte Wasser kann springen. Dass ich immer etwas Gutes daraus gemacht habe. Dass ich eine Haltung zu Themen habe. Dass ich Entscheidungen treffen kann. Und dass ich vor allem auch Leute kann vereinen, inspirieren und an dich springen. Das habe ich sei es bei dem Neuauftritt, den ich mit verschiedenen Gremien gearbeitet habe. Wir haben jetzt beim Masterplan Top-Entwicklungsstandort, wo es um Einzonungen geht, und mit den Bauern einen guten Kompromiss gefunden. Ich habe jetzt meine Mitkonkurrentin Gianja Kummer, einer meiner nächsten Anlässe, eingeladen. Ich werde das Gleiche auch beim Patrick Grosser machen. Also ich bin jemand, der auf die Leute zugeht und mich hier nicht scheut, die Leute an den Tisch zu bringen und hier eine gute Lösung zu finden.
Ihr diskutiert im Moment in Grenchen um einen Windpark. das ist immer wieder bewilligt worden und es hat immer wieder jemand etwas dagegen gehabt letztendlich. Also es sollten ein paar so Windmühlen aufgestellt werden, die Energie liefern für die städtischen Werke Grenken und damit auch zugunsten von der Bevölkerung von Grenken. Wenn du so in der Stadt Grenken umeinander laufst und du kannst Müsli spielen, wenn über den Windpark diskutiert wird, ist dort die Mehrheit eigentlich dafür? Oder finden Sie, es ist eine mega Verschandelung und die paar Kilowattstunden, die dort produziert werden, ist einfach schlichtweg nicht der Wert?
Also ich glaube, was mittlerweile jetzt Thema ist, die Länge von dem Verfahren, oder? Das ist ja, das können wir uns scheinbar leisten, dass das 16, 17 Jahre geht mit den diversen Einsprachen, die da auf dem Tisch sind. Also wir wären, glaube ich, niemand anders, wenn wir die Windräder auf dem Berg hätten. Jetzt ist es so, ich verstehe beide Seiten, aber ich glaube, jetzt gilt es einfach, die Vorwärtsstrategie weiterzuführen und hoffentlich den Windpark bald können umsetzen.
Also du selber bist dafür?
Ich würde sagen, das machen wir.
Du unterstützt
also,
das?
Also da würde ich jetzt nicht mehr auf die Bremse,
ja. Aber nochmal, ich nehme an, du schon mit dem einen oder anderen über den Windpark schon dürfen mal darüber reden. Mhm. Und wie findest du, wenn du die Argumente dagegen hörst, dass sie es eben nicht wollen? Also, die einen gehen ja wirklich auf die Natur, auf die direkte Natur ein, das ist nicht gut. Und dann gibt es ja wirklich noch die weite Natur, also, wo man raufschaut und dann sieht man dort die Windräder drehen. Ist das wert, das zu machen und die Leute ein bisschen zu verärgern? Wie gesagt, um ein bisschen Strom zu produzieren.
Ja, also hat sich ja schon, ich bin nicht dabei gewesen, wo man die Strategie entwickelt hat und ich kann jetzt auch keine Zahlen bringen, was es dann im Kessel macht. Aber da hat sich sicher jemand etwas überlegt, warum man den Windpark macht. Wenn ich Gegenstimmen habe, dann ist es tatsächlich einfach von der Naturperspektive her, dass man es schade findet, dass jetzt dort der Windräder stehen soll. Aber im Moment, muss ich sagen, ist das eigentlich bei den Bürgerinnen und Bürgern nicht das Thema. Ich bin viel draussen, rede viel mit den Leuten. Der Windpark ist im Moment nicht etwas, wo die Leute auf mich zukommen und sagen, dort musst du schauen.
In Deutschland gibt es Siemens Energy und Siemens Energy baut die Windturbinen und hat im 2024 mal im deutschen Staat gesagt, bringt mir 15 Milliarden und zwar subito und sonst entlassen wir einfach 10'000 von Leuten. Der deutsche Staat hat geholfen, also hat das über Geschäftsbanken und über den Staat hergebracht, dass die Gelder tatsächlich geflossen sind und die Refinanzierung stattgefunden hat. Und siehe da, Siemens Energy ist die Aktie Nummer 1 geworden im 2024. Es hat niemand so vorwärts gemacht im DAX wie die Firma, die so viel Geld bekommen hat, für die Windräder zu refinanzieren. Es gibt ja nicht nur Naturverschandelungen, sondern es gibt auch noch, Entschuldigung, die Veräppelung von der Bevölkerung. Und da haben wieder ein paar Spekulanten haben dick verdient mit dem Ding, wo die gewusst haben, okay, der deutsche Staat zahlt. Also bei jeder Windturbine, die man anschaut, muss man schnell schauen, was steht eigentlich für einen Namen drauf? Wer hat eigentlich die produziert? Und dann kann man sagen, wer das alles mit subventioniert hat, damit das Ding dort überhaupt steht. Stört dich das als Liberale nicht?
Ja, was heisst das? Ich glaube, ja, da müssen wir einfach wirklich schauen, dass wir, das klingt jetzt vielleicht auch nach einer Floskel, aber es bleibt uns nichts anderes übrig, als gut kommunizieren, transparent zu kommunizieren. Aber das sind jetzt Dimensionen, die du jetzt hier ansprichst, die natürlich ich jetzt in Grenchen hier nicht beeinflussen kann, wenn ein Siemens geht nicht. Aber ich bin grundsätzlich schon dagegen, dass man in den Freimarkt eintreten oder dass man den Markt regulieren will. Ich mache hier jetzt gerade einen Schwenker schnell. Oder? Wir haben manchmal das Thema ja so viel Barbershops, die wir hier jetzt langsam haben. Aber wenn das ein Bedürfnis ist und wenn alles mit rechten Dingen zugeht, dann können wir hier nicht gross eingreifen und sagen, das wollen wir jetzt nicht. Also da bin ich dafür, dass wir den Markt einfach losspielen.
Das ist das Einzige, was du nicht wirst brauchen in Grenken, ist der Barbershop.
Da haben wir genug.
Susanne Sali, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du vorbeigekommen bist. Wir wünschen dir viel Glück. Wir sind gespannt, ob die FDP das schafft, in Grenken die SP ein bisschen abzuwehren. Die anderen haben es nicht wirklich geschafft. Und die Chancen sind ja eigentlich intakt. Das hat man in Solothurn zwar angemeint, das hat aber nicht funktioniert. Also wir wissen mehr, wann genau im Juni?
29. Erster Wahlgang.
Also Ende Juni. Also, du rechnest mit dem zweiten Wahlgang?
Ja, ich denke, bei der Stimmbeteiligung, die wir haben, ist anzunehmen, dass wir in den zweiten Wahlgang gehen. Und bei momentan drei Kandidaten und Kandidatinnen.
Also nein, ist viel Glück und ganz herzlichen Dank,
danke,
dass du zu Aktiv Radio gekommen bist.
Aktiv Radio Interview.